Herzlich willkommen zu unserem Podcast Digital Workplace Untold. Heute ist der zweite Teil unserer Sonderausgabe zum Thema Rückblick 2024 und Ausblick auf das Jahr 2025. In der vorherigen Folge haben wir viel gehört, was sich im CRM- und ECM-Bereich getan hat und was es für Projekte allgemein an Änderungen gab. Heute soll es vor allem darum gehen, welche Rolle KI in diesem Jahr gespielt hat und wie der Stand der Digitalisierung ist. Mit dabei sind natürlich auch wieder meine Kollegen und Kolleginnen Sabine Kraus, Michael Schieklang und Dr. Martin Böden. Wie begegnet euch KI in den Projekten? Ist KI Teil der Digitalisierung?
Es wird fast immer davon gesprochen, einfach weil ganz viele Unternehmen und ganz viele Anwender mal prüfen, ob denn nicht zusätzliche Potenziale für Vereinfachung und Automatisierung sind. Es wird jetzt suggeriert, dass es für alles irgendwie ein Bot, ein Service, irgendein intelligentes, kleines, fast magisches Tool gibt, das all die Probleme, die man in den vergangenen Jahren hatte, lösen kann. Gibt es sicherlich viele, die daran glauben, aber man muss auch sagen, dass natürlich auch das Angebot an Lösungen deutlich breiter geworden ist.
Genau, die Hersteller drängen die KI-Themen mit ihren Lösungen in den Markt. Viele Produkte sind mit KI angereichert. Schaut man beispielsweise im CRM drauf. Da ist generative KI gerade ein großes Thema. Tools wie ChatGPT werden in die eigene Lösung mit integriert, um da bei der Content-Generierung zu unterstützen. Oder dass Produkte zumindest als KI gelabelt werden. Das sind oft Lösungen, die es seit vielen Jahren gibt, die jetzt aber auch urplötzlich KI sind. Gerade wenn man Richtung Prozessmanagement schaut, so Lösungen, die digitale Assistenten beispielsweise mitbieten.
Spannend ist auch zu sehen, dass es jetzt eine gewisse Offenheit bei dem Thema gibt, einfach Ergänzungsmodule und Services einbinden zu können. Während vor ein paar Jahren immer noch so die Idee war, jeder entwickelt seine eigene marktführende KI, die irgendwo unter der Motorhaube läuft, gibt es jetzt auch immer mehr Anbieter, die dazu übergehen, zu sagen, ich biete auch Schnittstellen, um jetzt eine KI von einem anderen Hersteller einzubinden oder irgendwelche Services zuzubuchen. Überhaupt das Buchen von Services in der Cloud, zu sagen, ich brauche hier einen Service, der zum Beispiel mir eine Inhaltsklassifikation durchführt, ist immer mehr gang und gäbe und wird auch immer leichter, auch die Verbindung der verschiedenen Produkte an dieser Stelle.
Es gibt definitiv immer mehr Projekte, wo KI wirklich gezielt eingesetzt wird, wo sich also das Kundenunternehmen Gedanken gemacht hat, wie kann ich Informationen besser erfassen, aufbereiten, Datenqualität mit reinbringen oder eben auch kleine Teilaufgaben zu automatisieren. Das kann eine Inhaltsgenerierung sein, eine Weiterleitung, eine Klassifikation. Da gibt es ganz, ganz viele Themen. Und was wir auch sehen, und das eben auch insbesondere im Mittelstand, es gibt immer mehr Unternehmen, die auch wirklich Mitarbeiter ganz gezielt ausbilden und einsetzen, um KI bestmöglich zu nutzen. Also Stichwort Prompt Engineers oder eigene Sprachmodelle. Es wird gezielt investiert, um wirklich diese Potenziale auch zu heben, weil man eben erkannt hat, es ist nichts, was man einfach anschalten kann.
Bevor wir in die Details gehen, was genau umfasst für euch künstliche Intelligenz?
So wie es meistens verwendet wird, geht es um Deep Learning, selbstlernende Systeme. Das heißt, wo man wirklich mit Machine Learning versucht, Muster zu erkennen und diese Muster dann auch mit reinzubringen. Die generative KI setzt eben hier auch auf, indem es verschiedene Dinge schon gelernt hat und das eben auch nutzen kann, um ein Gespräch zu führen, um bestimmte Inhalte zu generieren. Wir haben einen sehr großen Anteil in der Sprachverarbeitung, also nicht nur das Wandeln von Speech to Text, das heißt, ich spreche irgendwas und am Ende kommt ein Text raus, sondern eben auch die Weiterverarbeitung. Also in ganz vielen Projekten wird jetzt zum Beispiel KI eingesetzt, um Inhalte in anderen Sprachen zugänglich zu machen, also automatisierte Übersetzungen oder Zusammenfassungen zu machen. Was in unseren Projekten aber auch eine ganz wesentliche Rolle spielt, ist das, was man heute häufig vergisst, was aber in der erweiterten Definition von künstlicher Intelligenz mit dabei ist, regelbasierte Systeme. Ich habe also nicht für jede Problemstellung einen eigenen Algorithmus, sondern ich habe so eine gewisse Verarbeitungslogik, die ich mit natürlich sprachlichen Regeln, mit bestimmten Triggern und so weiter füllen kann und dann agiert das System eben dann auch direkt. Das ist natürlich auch ein hohes Potenzial für einen Automatisierungsgrad. Die Modelle dahinter sind in vielen Bereichen schon teilweise 40 Jahre alt. Aber jetzt haben wir einfach die Möglichkeit, dass es viel besser verfügbar ist. Das heißt, man hat diese großen Sprachmodelle, man hat diese vortrainierten Sprachmodelle, diese Services, die auf diesen Sprachmodellen aufsetzen. Man hat Cloud-Services, die man viel einfacher hinzubuchen kann, anstatt dass man wie früher eben das alles bei sich in der eigenen Umgebung aufbauen muss. Und was natürlich auch immer ein großes Thema ist, der Speicher für die Verarbeitung, die Rechenleistung, aber auch die Beispieldaten, die Referenzdaten. Hier gibt es eben von vielen Serviceanbietern Möglichkeiten, auch hier sehr viel zubuchen zu können, was in der eigenen Erstellung, in der eigenen Aufbereitung sehr viel Zeit und Aufwand erfordert hätte.
Was sind denn die wesentlichen Anwendungsfälle, die in den Projekten diskutiert und umgesetzt werden?
Also Standard sind Themen immer Übersetzungen, Zusammenfassungen und frühsprachliche Anforderungen. Also ganz klar eine andere Art der Bedienung der Prozesse und der Systeme und eine andere Art des Zugriffs auf Inhalte, ob es jetzt Daten sind oder Dokumente. Gerade im Bereich der Zusammenfassung und Übersetzungen gibt es eben sehr viele und sehr schöne Möglichkeiten, damit reinzugehen. Und die Interaktion hat sich verändert, während vor 5 Jahren es schon wirklich ein großer Vorteil war, dass ich es halt nicht tippen musste, sondern ich habe eine Frage gesprochen und die wurde dann eben in Text übersetzt. Habe ich jetzt die Möglichkeit, auch wirklich natürlich sprachliche Anforderungen zu machen. Was haben wir denn zu? Also ich muss nicht mehr sagen, zeige mir alle Verträge vom Typ XY, sondern ich habe eine gewisse Intelligenz, die meine Begriffe übersetzt in Begriffe, die eben in den Datenmodellen der Systeme auch abgebildet sind. Was auch ein großes Thema ist, ist eben alles im Bereich Klassifikation, Identifikation von Kernthemen, um damit eben auch eine gewisse Navigation durch meine ganzen Inhaltsstrukturen zu erleichtern. Also was sind jetzt die verbindenden Punkte zwischen meinen verschiedenen Produkten, meinen verschiedenen Projekten, meinen verschiedenen Kommunikationskanälen? Hier ist etwas, wo KI wirklich die Anwendungsfälle sehr stark unterstützt, das alles mal zusammenzuführen und leichter verarbeitbar zu machen.
Ja, und ich hatte es eben auch schon angerissen. Stichwort ChatGPT ist auch ein großes Thema, vor allem eingebunden in Marketing Automation oder umfangreichen CRM-Lösungen zur Unterstützung von User-Generated Content. Dies wurde gefühlt in diesem Jahr, vor allem Ende des Jahres, fast schon zum Standard im CRM. Content Producer werden bei der Generierung von Inhalten und bei deren Ideenfindung durch die eingebundene KI bestmöglich unterstützt mit Hilfe solchen Tools. Weiterhin wird durch die eingebundenen KI-Tools die umfangreiche Personalisierung wie zur Aufbereitung für verschiedene Zielgruppen und Kanäle unterstützt, was viele Marketing-Mitarbeiter als einen enormen Mehrwert und Zeitgewinn empfinden, gerade auch bei Themen wie ich stelle KI eine Frage, gib mir den und den Report aus, ich möchte wissen, wer alles auf der Seite über das eine Formular bei mir sich angemeldet hat und schon über die Frage ins KI-Tool eingegeben, habe ich den Report ausgegeben mit der entsprechenden Kontaktliste.
Was wir neben diesen ganzen generativen Themen in der KI sehen, sind natürlich die klassischen Daten der Analyse und der Zusammenführung. Das heißt, wir haben ganz viele Themen, Datenanalyse, Datentrends, teilweise aber auch eine Aufbereitung, wenn ich verschiedene Datentöpfe habe, dass eben auch Datenstrukturen zurückentwickelt werden. Das heißt, ich muss mir nicht mehr irgendwelche Tabellen anschauen, sondern das System versucht eben auch zu generieren, was sind hier die wesentlichen Segmente beispielsweise, die mit reinkommen, was natürlich alles hilft, diese Berechnungen immer genauer zu machen. Das heißt, das System erkennt besser, was sind verschiedene Kundengruppen, um auch deren Verhalten auseinanderzunehmen, weil so Sachen wie Next Best Action basieren natürlich darauf, dass ich auch in der richtigen Kundengruppe bin, dass die richtige Customer Journey angewendet wird und so weiter. Das Gleiche haben wir auch im Themen wie in der Prozessunterstützung. Was ist dieser typische Weg? Das findet auch in ECM-Systemen, in Product Lifecycle Management-Systemen immer mehr Anwendung, dass man einfach versucht, die Dinge, die man eben im System hat, zu analysieren. Was sind häufige Wege? Was sind mögliche Probleme? Und wie wird diesen Problemen entgegengesteuert, dass das System da als Freund und Helfer einfach mit reinkommt? Und was natürlich auch ein ganz wesentliches Thema ist, sind so Sachen wie Posteingangsbearbeitung, Analyse von unstrukturierten Daten. Das heißt, ich habe ein sehr heterogenes Schriftgut, ich habe vielleicht auch bestimmte Bilder, die eben vorklassifiziert werden und dann übernehmen entweder direkt andere Systeme, weil ich durch einen Trigger eine Workflow-Engine oder was Ähnliches ansteuere, oder aber die KI versucht auch hier herauszufinden, das, was ich hier jetzt bekommen habe, ist wahrscheinlich eine Anfrage dafür und versucht es dann auch direkt weiterzuleiten. Wir haben in den Projekten oft so eine fließende Grenze zwischen künstlicher Intelligenz für die Erkennung von Strukturen und künstlicher Intelligenz für die Anwendung dieser Regeln. Und hier geben eben auch so Sachen wie KI und Hyperautomation sich gerne die Klinke in die Hand. KI wird eben häufig genutzt, um zu erkennen, also ich habe eigentlich nicht 3 Kundengruppen, ich habe 5 und das sind eben typische Wege. Aber wenn ich es mal erkannt habe, dann möchte ich eben sehr schnell auch sehr strukturierte Prozesse mit reinbringen im Sinne von, ich muss jetzt sicherstellen, dass Service-Level-Agreements nicht verletzt werden, dass die richtigen Leute informiert werden und so weiter. Da kommen dann eben wieder klassische Ansätze wie Workflows, RPA-Tools und so weiter mit rein, was halt auch ein Grund ist, warum viele solche Anbieter eben auch sich jeweils aneinander gekauft haben, dass die sehr strukturierten Automatisierer und die Analysesysteme da zusammengeführt werden. Workflows, die eben mit Regelnetzwerken, Bots und so weiter zusammenarbeiten, Agentennetzwerke, die hier zusammengehen, da passiert eine ganze Menge, dass ich mir damit eben auf diesem, ich erkenne, da ist was und ich möchte damit arbeiten, dann wieder meine fachlichen Anwendungsfälle mache. Das sind so Sachen wie die Servicetechniker informieren, das sind so Dinge wie, Achtung, dieser Vertrag könnte ein rechtliches Risiko haben, ein besseres Analyseverfahren für eingehende Anfragen, dass ich Angebote vielleicht teilautomatisiert erstellen kann. Da gibt es sehr, sehr viele Themen und das macht natürlich auch unseren Job so spannend, weil je nach Kunde, je nach seinem Projekt, je nach seiner Branche einfach sehr, sehr unterschiedliche Dinge mit diesen Themen gelöst werden können. Es gibt eine ganze Menge spannende Projekte.
Das klingt alles wirklich vielversprechend, aber funktioniert das auch alles in der Praxis?
Also grundsätzlich kann man festhalten, dass sich natürlich die Technik stark weiterentwickelt hat und die Lösungen auch immer besser verfügbar sind. Aber KI ist nichts, was alles automatisch lösen wird. Also wenn ich beispielsweise jetzt eine KI darauf trainiere, dass sie genau für meinen Anwendungsfall, für mein Business passt, dann brauche ich weiterhin gute Referenzdaten, eine gute Lernmenge und muss auch schon meine Probleme ja formulieren können. Also die KI wird nicht immer automatisch wissen, was mich interessiert und wie mein Geschäftsmodell ist und wie meine Prozesse sind und wie mein Wettbewerb ist, sondern sie braucht auch schon Anhaltspunkte, um praktisch gesteuert lernen zu können.
Das sehen wir halt auch immer wieder, dass man versucht, mit KI-Themen anzugehen, für die es nicht gemacht ist, weil die Lernmengen sind zu alt oder aber diese Dinge, dass KI bestimmte Vorurteile manifestiert, weil sie eben in Referenzthemen mit dabei sind, wo man einfach nicht die richtigen Themen hat. Also ein schönes Beispiel hatten wir vor ein paar Jahren, weil eben eine Pandemie ein völlig anderes Arbeiten war. Da sind bestimmte Modelle, die KI antrainiert hatte, einfach nicht übertragbar gewesen. Das haben wir jetzt auch noch. Was es ein bisschen besser macht, ist, dass eben durch diese riesengroßen Modelle, die bei großen Anbietern im Hintergrund sind, einfach schon sehr, sehr viele Informationen mit dabei sind. Und damit auch die Adaptierbarkeit und die Anwendbarkeit sehr stark gegeben ist. Aber wir sehen immer wieder, dass wenn ich davon abweichen muss, da Herausforderungen sind. Es werden Fehler generiert, weil ich falsche Daten habe oder aber auch, weil die Datenmodelle nicht passen. Also wir hatten jetzt einen Kunden, für den ist eben bemalt und lackiert ein Unterschied, weil das eben ein Tausendstel Millimeter anders ist auf dem Material. In der natürlichen Sprache wird es aber fast synonym verwendet. Und nicht jedem System kann ich das beibringen, das bitte in zwei verschiedene Häufchen zu sortieren. Da muss ich eben aufpassen, dass die Anwendungsfälle zur eingesetzten Lösung passen.
Zudem gibt es einfach auch Themen, die klassisch gelöst werden müssen, wo KI jetzt einfach nicht die Lösung ist. Also wir haben immer wieder Kunden, die kommen im Projekt, beschreiben ein gewisses Problem und sagen, ja, gibt's da nicht KI? Ich habe doch dem und dem Fach und KI kann doch alles und ChatGPT und wie es nicht alles heißt, es muss doch lösen können. Und wir gehen einen Schritt zurück und sagen, das Problem liegt an einer ganz anderen Stelle, zum Beispiel Datensilos, die keiner mehr im Zugriff hat. Verteilte Daten, auch zu wenig Ressourcen an Maschinen oder in der Produktion bereitgestellt. Und das sind klassische Themen, die ich erstmal von vorne entwickeln muss, wo ich sage, es gibt sicherlich KI, die bei Teilproblemen hilft, aber grundsätzlich sind das erstmal ganz fundamentale Probleme, die ich in den Griff kriegen muss. Also manchmal müssen wir dann Kunden auch enttäuschen und sagen, naja, wir können über KI reden, wenn es um die Erschließung geht und um Regelsätze, aber jetzt musst du beispielsweise deine unstrukturierten Daten erstmal überhaupt zusammenziehen oder noch besser, du musst überhaupt wissen, welches gibt und vielleicht dein Papier scannen und dann können wir drüber reden, was eine KI darauf Schönes alles bauen kann. Ja, und die andere Sache, die ich schon angesprochen hatte, war einfach eine Struktur hilft. Also Deep Learning kann vieles machen, aber auch einfach in die falsche Richtung lernen und das ja mit sehr großem Aufwand und sehr lange. Also ich muss einfach Konstrukt vorgeben, um zu sagen, was sind meine Daten, was ist für mich relevant in einem Ergebnis und dann lasse ich die KI gezielt lernen. Und das ist einfach das, was noch nicht geht. Wir haben immer wieder Kunden, die sagen, ja, kann eine KI nicht alles für mich lösen? Und dann kann man sagen, ja, eine KI kann bei der Lösung große Hilfe sein. Aber erstmal brauche ich die Strukturen dazu, dass die KI überhaupt arbeiten kann. Und dann macht es schon Sinn, die KI in eine gewisse Richtung zu schubsen, dass das Selbstlernen effektiv ist und mir dann vielleicht wirklich tatsächlich Dinge aufzeigt, an die ich noch gar nicht gedacht habe.
Und das zeigt eben auch gerade die erfolgreichen Projekte, wenn KI zur Unterstützung der Mitarbeiter, aber nicht zum Ersetzen der Mitarbeiter eingesetzt wird, dass eben jemand auch so viel Erklärung und so viel Kontext bekommt, um zu erkennen, ja, das möchte ich gerne verwenden oder aber nein, das passt einfach nicht, weil die Daten sind aus einem anderen Markt, einer anderen Zielgruppe und so weiter. Das kann ich nicht eins zu eins übertragen. eben, wie vorhin schon erwähnt, bestimmte Vorurteile, die sich manifestieren, bestimmte Sachen, die übertragbar sind, das einfach mit rauszubringen, dass man hier bewusst wirklich schaut, wo habe ich eine Unterstützung und wo würde die KI falsche Entscheidungen herbeiführen, weil sie einfach nicht das gesamte Bild sieht.
Das gibt etliche Bereiche auch. Wir haben vorhin mal von dem Thema Kostenstellen geredet. Also fast jede Invoicing-Lösung hat jetzt eine KI, die eine Prognose über die Kostenstelle macht, also auf die dann eine Eingangsrechnung gebucht wird. Das ist ein spannendes Beispiel. Also die KI wird eine hohe Trefferquote, aber das ist was, was ich in letzter Konsequenz ja nicht vom Menschen wegnehmen will, weil was bringt's mir, wenn die KI 99% der Fälle recht hat und aber auf einmal sich täuscht und eine Rechnung von 3 Millionen auf eine falsche Kostenstelle gebucht wird. Da geht's auch einfach darum, der Kostenstellenverantwortliche übernimmt, was ja schon im Wort liegt, die Verantwortung, dass ein gewisser Betrag irgendwo hingebucht wird. Und das sind Dinge, ja, die wir nicht der KI überlassen wollen. Und also es kann ein Helfer sein, aber KI soll nicht die Entscheidungskompetenz von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wegnehmen, wo es um Themen wie Freigabe geht oder vielleicht auch Themen, wo gar nicht alle Informationen in einer Systemwelt liegen, die die KI ja analysieren kann.
Wir sehen dabei, dass sich die Prozesse, die Entscheidungskompetenzen, die Art zu arbeiten einfach essentiell ändert. Und damit ist in den Projekten Change Management ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor. Tätigkeiten werden jetzt anders gelöst, teilweise wird automatisiert, aber wie ja gerade schon erwähnt von Michael, es ist eher so die vorbereitenden Sachen, die ein bisschen besser gelöst werden, aber nicht der gesamte Prozess, der weggenommen wird. Man braucht damit auch einfach andere Kompetenzen. Man muss anders hinschauen, es gibt neue Werkzeuge, neue Arbeitsweisen und die, die sich darauf eingelassen haben, die haben auch wirklich ganz klare Vorteile daraus erkannt. Das ist aber auch etwas, was eben in unseren Projekten auch immer wieder unsere Aufgabe ist, daraus ein gesamtes Zielbild zu machen, wirklich zu schauen, welche Themen kann ich wie unterstützen, was ist der beste Gesamtweg, das alles zu kombinieren und natürlich für die einzelnen Anwendergruppen die jeweiligen Vorteile herauszuziehen. Weil ob es KI ist oder klassische Software, wenn ich nicht erkenne, was es mir persönlich bringt, werde ich erstmal dagegen sein. Und das ist etwas, was die Praxis uns ausbremst.
Genau, halten wir doch einfach mal fest, für jeden und jeden muss sich dessen auch bewusst sein, KI ist nicht die alleinige Lösung. Also schauen wir auf klassische Prozessunterstützung durch Fachsysteme. Die funktioniert ja auch gut und hat sich bereits lange in der Praxis bewährt. Dinge, die jetzt auch angesprochen wurden, Inputmanagement, CRM, ECM, die arbeiten da schon mit. Hier werden gezielt Prozesse in einem klar abgesteckten Rahmen bereits seit langen Jahren schon unterstützt durch KI.
Oder auch anders gesagt, es gibt einfach auch bestimmte Themen, die sich für KI nicht eignen, weil ich eben genau sagen möchte, das sind ganz klare, harte Fakten. Das soll nicht irgendwie, wie wird es häufig gemacht, sondern es muss so gemacht werden. Das sieht man eben auch, dass man nicht alle Themen einer KI überlassen sollte, weil es eben schnellere und auch bessere Wege gibt, das über Standard-Anwendungssoftware zu nutzen. Und die Kombination dieses klassischen Ansatzes mit strukturierten Prozessen, strukturierten Funktionen mit KI ist eben wichtig. Und was nicht vergessen werden kann, Michael ist gerade schon angeschnitten, man hat natürlich auch ganz viel Wissen der Mitarbeiter, Erfahrungen, die müssen in die Prozesse auch eingebunden werden. Das heißt, vielleicht gibt es ja 2, 3 Dinge, die eben nicht in der Systemwelt zur Verfügung stellen, die die KI gar nicht weiß. Das heißt, das hatten wir früher ja auch bei den klassischen algorithmenbasierten Systemen. Eigentlich müsste ich da jetzt eine Mahnung schreiben, aber ich weiß, dass es ein ganz wichtiger Kunde ist, den werde ich jetzt nicht für 300 Euro anmahnen, während wir ein 500.000 Euro Angebot offen haben. Das muss eben auch durchaus so gestaltet sein, dass das nicht alles automatisch durchläuft. In anderen Bereichen habe ich einen sehr großen Automatisierungsgrad, wo ich wirklich sehr viel machen kann. Häufig ist es aber, wie gesagt, unterstützend, das heißt aufbereitete Inhalte, Vorschläge werden generiert, der Mensch bestätigt dann oder kann es korrigieren. Was wir wirklich sehen, die Unternehmen beschäftigen sich wirklich mit künstlicher Intelligenz, sie schauen, was sind klassische Anwendungsbereiche, das heißt, wir haben endlich nicht mehr diese Technologiediskussion und wir holen eine große Plattform, sondern es geht um konkrete Themen. Und dafür werden eben auch Leute ausgebildet, die dann als Prompt Engineers, als Sprachmodelltrainer und so weiter hier wirklich reingebunden werden. Und wenn es erfolgreich sein soll, eben auch das Change Management explizit unterstützen.
Das heißt ja, dass KI nicht die Antwort auf alles ist. Zumindest noch nicht. Vielleicht wird es in der Zukunft mal anders. Wir werden es sehen. Doch wenn wir nach dem aktuellen Stand gehen, KI ist eben nicht alles. Welche wesentlichen Themen haben die Digitalisierungsprojekte im vergangenen Jahr denn noch beherrscht?
Digitalisierung war nicht Selbstzweck, sondern Digitalisierung ging immer in enger Verbindung mit der Prozessverbesserung. Also es ging nicht darum, ich habe ein neues Werkzeug, ich habe gewonnen, ich bin der Mächtigste, weil ich 5 Stück Software habe, sondern es ging immer darum, was bringt mir das eigentlich? Und das ist ein Vorteil. Also wir haben immer noch mit genug Projekten zu kämpfen, wo irgendein Abteilungsleiter sagt, ich hätte aber gerne noch, und dann hat man irgendwie 5 Collaboration-Lösungen und 12 Workflow-Tools im Einsatz. Die Dinge, die wirklich angegangen werden, wo wir auch unterstützen dürften, darum ging es, wie wir eben auch schon als unser Motto haben, einfach besser arbeiten. Wie kann ich, indem ich Dinge digitalisiere und auch zusammenführe, meine Prozesse verschlanken und einfach auch wirklich die richtigen Inhalte und die passenden Funktionen da habe, dass ich schnell handlungsfähig bin?
Genau, und solche Themen, die du leicht schon angerissen hast, wie digitale Arbeitsräume, wie Teams, Zoom, Confluence, waren eben stark in dem Jahr dabei. Viele Tools eben, mit denen man versucht, digital Struktur in die Zusammenarbeit und Aufgaben in Arbeitsgruppen zu bringen. Aber auch neben klassischen Workflows hat auch alles rund um digitale Signatur, digitale Postfachlösungen sowie elektronische Siegel aufgrund eben von gesetzlichen Neuerungen in diesem Jahr Projekte stark beeinflusst. Möglich sind jetzt effizientere, medienbruchfreie digitale Geschäftsprozesse wegen den Neuerungen. In Deutschland können beispielsweise Bürger und Unternehmen jetzt gesetzlich anerkannt über ein digitales Postfach offiziell Informationen einfach und sicher online mit Behörden austauschen. Vorstellen kann man sich so ein elektronisches Behördenpostfach wie eine Art E-Mail-Postfach. Es kann auch für den Austausch zwischen Behörden, wie gesagt, genutzt werden. Unternehmen können elektronische Siegel in verschiedenen Bereichen wie Vertragsmanagement, Finanz, Transaktionen und Dokumentenarchivierung jetzt auch einsetzen.
Natürlich ein Thema, das uns im Jahr 2024 sehr beschäftigt hat, ist die E-Rechnungspflicht, die im Jahr 2025 kommt, wie Unternehmen sich da vorbereitet haben. Also es gibt eigentlich, oder es gab zweierlei Arten von Unternehmen im Extremen, die man beobachten konnte. Die sehr früh diesen Ball aufgenommen haben, E-Rechnung vorbereitet haben, geschaut haben, wie kann ich das Thema mit Bestandssystemen abbilden, beziehungsweise muss ich noch Systeme hinzufügen zu meiner Landschaft, um E-Rechnung auf der Empfangs- und der Stellungsseite umsetzen zu können. Und dann gab es Unternehmen, die eher zögerlich waren. Zögerlich aus unterschiedlichsten Gründen. A, weil man dachte, mal abwarten, ob es jetzt wirklich kommt. Wir kennen ja die Regierungsinitiativen in der Digitalisierung, hat dann doch länger gedauert. Oder die erstmal Investitionen hier vermeiden wollten oder die es schlichtweg einfach ein bisschen zu spät mitgekriegt haben. Das haben wir gesehen. Da noch eine kleine Werbung an der Stelle zum Thema, was die E-Rechnungspflicht beinhaltet und weitere Aspekte um die E-Rechnungspflicht, also was vielleicht auch für Vorteile damit verbunden sind, haben wir schon in Podcasts ausgearbeitet. Schauen Sie da einfach mal bei uns im Podcast-Kanal, was es dazu gibt. Zudem haben wir auch noch verschiedene Blogs und Artikel zum Thema geschrieben auf unserer Homepage von Digital Workplace bei BARC. Also da gibt's sehr, sehr viel Informationen. Kurz zusammengefasst mit einem Satz, und ich versuche es in 2 kurz zu halten. Was sagt die Pflicht denn einfach aus? Die Pflicht sagt aus, dass Rechnungen im Geschäftsumfeld, im B2B-Umfeld grundsätzlich ab dem 01.01.2025 als E-Rechnung gestellt werden müssen. E-Rechnung ist aber keine PDF-Rechnung, sondern eine Rechnung, die die Rechnungsdaten strukturiert hat. Es gibt hier auf der Seite der Stellung verschiedene Übergangsfristen. Auf der Seite des Empfangs gilt diese Pflicht ab dem 01.01.2025 verbindlich.
Was die Projekte auch beherrscht hat, war einfach ein Chaos. So vor 10, 15 Jahren war so die typische Anfrage, wir haben zu viel Papier, das stapelt sich überall und wir haben die ganzen Leitsordner, wir müssen immer in den Keller gehen, um irgendwas rauszuholen. Und heute ist es eher das Thema, wir haben so viele Systeme und so viele Kanäle und ich weiß überhaupt nicht, wo ich überhaupt nachschauen muss, weil das könnte hier sein und da sein und es gibt 3 Chats und die Mail und da gibt es noch eine Ablage und da gibt es noch eine Ablage. Es gibt einfach zu viele Systeme und Kanäle. Die Hoffnung, dass sich das irgendwie einspielt und ist doch klar, was wohin gehört, hat sich leider zerschlagen. Im Englischen gibt es dieses schöne Sprichwort, a fool with a tool is still a fool, und in unserer Erfahrung, a fool with a tool is a more dangerous fool, weil jetzt kann er nämlich was kaputt machen. Und wir erkennen eben, dass da wird einfach mal irgendein Speicher hingelegt, auf einmal wesentliche Informationen einfach angreifbar sind. In CRM-Systemen sind Kundendaten wunderbar geschützt, aber dann werden riesige Exporte als Excel auf irgendwelchen Dateiablagen oder Ausschussverzeichnissen gespeichert, wo also die Leute nur die Hände über den Kopf zusammenschlagen. Und natürlich auch die Prozesse werden extrem schwierig, wenn ich immer wieder Daten von A nach B kopieren muss. Und das ist etwas, was die Projekte einfach beherrschen. Wie können wir das einfacher machen? Wie nehmen wir auch das eine oder andere System weg? Oder wie tun wir es auch anders zuteilen? Also es gibt ein System, um Ideen zu generieren, aber die strukturierte Weiterbearbeitung und Freigabe, das möchten wir woanders haben, damit man eben auch wirklich eine Möglichkeit hat, sowohl die operativen Prozesse zu verbessern, als auch Business Management zu machen. Und das ist natürlich etwas, was wir eben zusammenfassend auch sagen mössen. Einfach besser arbeiten bedeutet auch, die Werkzeuge so zu haben, dass ich sie gut anwenden kann und dass ich die Basis habe, ob es jetzt KI ist oder klassische Verwaltungswerkzeuge, eben auch wirklich Wissen zusammenzuführen, um mich und meine Organisation besser für die Zukunft aufzustellen.
Man kann also sagen, 2024 hat sich echt einiges getan. Es hat sich viel entwickelt, aber auch vieles, wo wir neugierig sind, was sich auch im nächsten Jahr noch daraus ergeben wird. Was ist denn euer Ausblick auf 2025? Was wird aus eurer Sicht wichtig?
Es gilt jetzt einfach mal, die Wege aus der Krise zu finden. Viele trauen sich nicht im Moment, sich in irgendeiner Art und Weise zu bewegen. Und man braucht jetzt auch in dieser Situation wirklich gezielte Investitionen, um sich gut aufzustellen. Das ist natürlich für manche Unternehmen jetzt wirklich schwierig, die jetzt in ihrer Existenz gefährdet sind. Aber der Großteil sieht natürlich schon negative Effekte, aber ist immer noch handlungsfähig. Und die Probleme gehen ja nicht weg, sie müssen angegangen werden. Und in 2025 müssen wir jetzt, wie wir es ja in den anderen Krisen auch schon gelernt haben, einfach wieder schauen, wie können wir die Möglichkeiten, die sich uns bieten, besser nutzen. Damit eng verbunden ist, dass man eben auch wirklich sich eingestehen muss, was läuft nicht und warum sollte man schlechte Systeme oder schlechte Prozesse weiter tolerieren und das seinen Mitarbeitern zumuten. Es gilt wirklich ganz objektiv Ursachen erforschen und die Sachen ändern. Ganz klare Projekte, die spezifisch sind für bestimmte Fachbereiche, für Anwendungsgebiete. Wo können wir da reingehen? Wo können wir es besser machen? Aber eben auch diesen größeren Fokus, den wir mit dem Digital Workplace auch angehen. Wo hängt es denn zwischen diesen einzelnen Lösungen? Die Lösungen, die Silos sind vielleicht für sich ganz gut, aber sie erlauben eben nicht den großen Blick aufs Ganze, übergreifende Prozesse, klares Kundenbild, Partnerbild, Produktbild. Es gibt eine ganze Menge von möglichen Systemunterstützungen, Process Mining, KI-Modelle, Analysen und so weiter, Workflows. Da gibt es eine ganze Menge. Aber häufig wird man ausgebremst durch schlechte Daten, unpassende Prozesse, falsche Organisationsstrukturen und so weiter. Wir erleben einfach immer wieder, dass die Software nicht passt, weil sie entweder funktional nicht passt oder falsch eingeführt wurde. Die Leute wollen nicht damit arbeiten. Und das muss man jetzt wirklich mal angehen, weg von Informationsinseln, weg von diesen klaren Mauern, die zwischen den verschiedenen Abteilungen und Applikationen bestehen, hin zu einem einfacheren, übergreifenden Arbeiten.
Ja, Martin, das kann ich nur bestätigen. Wir sehen ja immer wieder, wie schlechte Systeme, Prozesse oder auch nicht passende Inhalte die Mitarbeiter ausbremsen, weil einfach der Suchaufwand auf der einen Seite auch, was die Inhalte angeht, viel zu aufwendig ist. Das muss angegangen werden. Wir unterstützen da gerne. Wir haben erfolgreich auch im letzten Jahr einige Kunden unterstützt. Da stellen wir auch gerne Kontakte her, wenn Sie da mal ein bisschen Input haben möchten von Referenzkunden von uns. Wir erleben aber immer wieder bei Kunden, dass nicht nur die Zeit dann gespart wird durch bessere Prozesse. Die Anwender sind auch wesentlich motivierter und entwickeln neue Ideen. Und auch das durften wir in 2024 wieder erleben. Und es ist immer für uns in Projekten am Ende dann echt uns freut es einfach, wenn wir genau das erreichen durch unsere Leistungen.
Und jetzt kommt der Ausblick in 3, 2, 1. Wie vorhin schon erwähnt, das Thema E-Rechnung kommt. Das wird viele Unternehmen beschäftigen, die richtigen Systeme zu bekommen, die richtigen Workarounds in den Prozessen zu schaffen. Außerdem sind mit der Frage, mit der E-Rechnungspflicht natürlich noch Fragen verbunden, die noch nicht abschließend geklärt sind. Also wir gehen davon aus, dass X-Rechnung und Zugpferd die Formate sind, die in Deutschland relevant sein werden. Aber was passiert denn, wenn mir Lieferant vielleicht doch ein anderes strukturiertes Format stellt? Was werden hier für Workarounds getroffen, um das zu lösen? Was betrifft's alles? Also gerade in Diskussionsforen gibt's ja immer die Fragen, ja, was ist, wenn ich jetzt Geschäftsessen mache und das ist unter 250 Euro, ist das auch Teil einer Leistung, die ich als E-Rechnung umsetzen muss oder nicht? Kurz gespoilert, ja, ist sie. Aber diese Detailfragen, die wird man jetzt in der Praxis einfach sehen, wie die Unternehmen damit umgehen. Und das wird natürlich an der Stelle sehr, sehr spannend sein, wie sich das Ganze einpendelt. Aber auch, ob die E-Rechnung zukünftig als wirklich großer Vorteil für den Business-Bereich gesehen wird, was er aus unserer Sicht ist, weil er den Prozess vereinfacht, oder ob das was ist, wo Unternehmen sich länger mit rumschlagen und sagen, es ist eigentlich eine lästige Pflicht. Also wir sind da gespannt, wie die Projekte umgesetzt werden und wie das Thema dann auch rückblickend betrachtet wird.
Was weiter wichtig ist und wichtig sein wird, ist umfassende Sicherheit, also Datensicherheit, Datenschutz. Seit vielen Jahren beschäftigen ist ja nicht nur Würmer und Trojaner, sondern eben auch Denial-of-Service-Attacken. Ransomware ist ein wesentliches Thema. Womit sich jetzt immer mehr Kunden beschäftigen, ist eben auch Angriffe innerhalb erkennen. Das heißt, ob es erst Erpressung ist oder über Phishing, auf irgendeinem Weg schaffen es Angreifer, sich in die internen Netzwerke mit reinzubringen, um da eben ungewöhnliche Aktivitäten zu erkennen. Das ist etwas, wo man eben dann stärker auch den Fokus darauf legt, gerade weil das Arbeiten insgesamt verteilter wird. Das heißt, die Teams sitzen nicht mehr alle zusammen. Ich kann nicht ein Gebäude abschützen, sondern ich habe eben auch Leute, die im Homeoffice in anderen Standorten arbeiten mit verschiedenen Systemen. Aus dem übergreifenden Blick des Digital Workplace ist natürlich Sicherheit auch ein großes Thema bei der Prüfung der System- und Dateninfrastruktur. Das heißt, was liegt wo? Es kann ja sein, dass jetzt ein Glied der Kette angegriffen wird. Welche Prozesse fallen denn aus, wenn dieses eine Glied ausfällt? Das ist eben auch etwas, was sich viele jetzt erst bewusst machen müssen. Wo liegen denn überall Kundendaten? Weil ich eben diese Verarbeitung beispielsweise von Kundenkorrespondenz nicht mehr in einem System habe, sondern in verschiedenen Systemen, das breiter anzusehen. Und da merken wir, dass jetzt eben doch nochmal zusätzlich der Blick auf die Sicherheit genauer wird und auch entsprechende Investitionen getätigt werden.
Bleiben wir doch beim Stichwort Anbieter. Was wird die Projekte beschäftigen, wenn man sich den Anbietermarkt anschaut?
Also Kunden werden sich damit beschäftigen, mit welchem Anbieter man zusammenarbeiten will. Das jetzt jenseits von Technik und Funktion, sondern wer soll der Partner werden? Auch für eine kommerzielle Sicherheit. Also es gibt ja unterschiedliche Ansätze zu sagen, ja, ein kleiner Anbieter, der kann natürlich sehr schnell vom Markt verschwinden, während wenn ich zum großen Anbieter gehe, dann bin ich noch mehr in der Abhängigkeit, wenn ich mehrere Systeme von dem beziehe, dann hat er mich noch mehr gebunden, vielleicht will ich das auch nicht. Das sind so die verschiedenen Überlegungen. Also wo geht man hin, mit welchen Vor- und Nachteilen, wie sieht's mit der Lizenz- und Preispolitik aus? Ist die transparent? Ist das ein Anbieter, der stabil ist oder der vielleicht schon die Preise häufig erhöht hat? Ja, und wie bringe ich dann vielleicht, wie gehe ich auch damit um, wenn es ein Best-of-Breed-Ansatz ist, wie Martin ja vorhin dargestellt hat, wenn es ja gar nicht im Endeffekt ein Anbieter ist, sondern Anbieter im Lead, aber ich ja Produkte, Module von anderen Anbietern noch drin habe. Ist das was ich gut finde, weil ich dann eine höhere Funktionstiefe habe, sehe ich da aber wieder ein gewisses Risiko, wenn Partnerschaften aufgekündigt werden? Und das sind strategische Überlegungen, die natürlich neben den funktionalen und technischen Überlegungen geführt werden, die dahingehend zu sagen, ich will vor allem ein Tool finden, das möglichst gut meine Anforderungen erfüllt und auch in meine IT-Landschaft passt.
Wir haben auch wieder eine stärkere Diskussion Richtung Open Source, Open Desk-Initiative und so weiter, wo eben verschiedene Open Source-Werkzeuge auch zusammengestellt sind. Aber wir sehen, dass die Herausforderungen die gleichen sind wie vor 10, 15, 20 Jahren, als diese Dinge schon mal diskutiert wurden. Sieht so aus wie bisher? Kann man so bedienen wie bisher? Muss ich irgendwelche Schulungen machen? Habe ich funktionelle Abstriche? Das sind eben Dinge, wo eben bestimmte große kommerzielle Anbieter halt auch immer wieder gewisse Vorteile haben, dass man eben dann auch höhere Kosten dafür einpreist, dass man einen schnelleren Weg hat, es in den Projekten produktiv einzusetzen. Was die Projekte auch immer beschäftigt, wenn man sich den Anbietermarkt anschaut, ist, wo schaue ich eigentlich hin? Weil es wird einfach zerklüfteter. Wir haben immer mehr Spezialisten. Also früher war klar, ich habe irgendwas mit Kunden, dann schaue ich natürlich meine CRM-Anbieter an. Ja, aber Moment, das hier ist doch eigentlich ein Marketing-Automation-Segment. Das hier ist eine Customer-Data-Plattform, die gibt es aus CRM-Seite, aber auch aus Datenanbieterseite. Und das ist etwas, was eben auch viele Projektleiter vor Herausforderungen stellt. Habe ich überhaupt den richtigen Markt mir angeschaut? Gibt es noch irgendwo andere? Das heißt, es ist nicht nur, ob ich in einem Markt einen großen nehme oder mehrere kleine, sondern ob ich verschiedene Märkte miteinander kombiniere. Und hier sind natürlich gerade mit den aktuellen Software-as-a-Service- und KI-Angeboten sehr viele kleine Spezialisten unterwegs, die hier versuchen, auch einen Teil vom Kuchen abzunehmen, bei guten Angeboten auch sehr gerne natürlich genommen werden, wenn man sie überhaupt erkennt. Und das ist eben auch etwas, was die Projekte teilweise ausbremst, weil die Leute sich gar nicht trauen anzufangen. Ich weiß ja gar nicht, ob ich in die richtige Richtung laufe.
Zudem treibt es natürlich auch Kunden, die richtigen Projektleiter zu finden. Und das sind aber nicht nur die Projektleiter im Inneren, also die internen Projektleiter. Auch das kann eine Herausforderung sein, weil wir wissen, gute Fachkräfte sind immer sehr, sehr eingespannt, häufig in verschiedenen Initiativen, sondern auch extern. Also das, was wir jetzt ja gerade beleuchten, dem Anbieter gegenüber. Und da ist es natürlich wichtig, jemanden zu haben, gerade bei komplexen Digitalisierungsprojekten, der sowohl einerseits das Know-how um das Tool, um Projektmanagement im Allgemeinen mitbringt, aber auch die soziale Kompetenz hat, die richtigen Leute am richtigen Tisch zu kriegen und auch eine gewisse Sympathie ausstrahlt. Also ein Projektleiter ist jemand, mit dem will man ja auch zusammenarbeiten und der muss die Leute entsprechend abholen. Und das ist immer ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auch in Auswahlprojekten, wo wir nur noch mal warnen können, es ist nicht der charismatische Herr aus dem Pre-Sales, der Ihnen die Lösung vorstellt. Der ist meistens im Projekt verschwunden und dann übernimmt hier der Projektleiter. Also schauen Sie sich genau an, wer das Projekt bei Ihnen leitet, machen sich mit den Leuten vertraut und schätzen auch einfach ab, ob da eine ja erfolgreiche Zusammenarbeit stattfinden kann.
Was auch über die verschiedenen Softwaremärkte sehr stark angegangen wird, sind das ganze Thema Analyse und Nachweisbarkeit. Also es gibt so gut wie keine Systemgattung, die nicht, wie Sabine auch schon erwähnt hat, bestimmte Reports einfach zur Verfügung stellt. Zum einen natürlich, weil das eine schöne Anwendungsform ist für KI, zum anderen aber auch, weil ich natürlich über diese Themen mit, ich zeige direkt auf, was sind Kosten-Zeit-Vorteile, wie kann ich meine Compliance verbessern, Themen wie ESG kommen damit rein, dass ich also nach ganz unterschiedlichen Kennzahlen Prozesse immer wieder auswerte und steuere, damit eine andere Möglichkeit habe, die Systeme zu verkaufen und eben Mehrwerte zu bieten. Und das ist etwas, wo eben der Anbietermarkt auch versucht, die Projekte in bestimmte Richtungen weiterzuentwickeln, was, wenn es funktioniert, durchaus sehr positiv ist, kann aber natürlich auch wieder dazu führen, mit daran muss ich auch noch denken, dass dann wieder nicht gehandelt wird.
Wir sind ja das Team Digital Workplace bei BARC. Deswegen natürlich auch die ganz essentielle Frage, was passiert denn mit dem digitalen Arbeitsplatz?
Ja, den wird es weiterhin geben. New Work ist die neue Realität und Normalität, die von Mitarbeitenden erwartet wird. Sobald der Aufgabenzuschnitt in Teams und Mitarbeitern oder bei Mitarbeitern dies zulässt, also jemand am Band, den kannst du schlicht an digitalen Arbeitsplatz im Homeoffice setzen. Das Konzept an sich zielt im engeren Sinne aber darauf ab, die Arbeit als Mittel zur Selbstverwirklichung zu nutzen und nicht nur als Mittel zum Zweck der Existenzsicherung. Dies wird im Sinne des Konzepts mit den unterschiedlichsten Dingen umgesetzt, wie verteiltes Arbeiten, also Office, Homeoffice, mobiles Arbeiten, die richtigen Inhalte in der richtigen Form auf dem richtigen Endgerät so zur Verfügung zu stellen, dass jeder von überall aus idealerweise arbeiten kann. Aber auch mit ganz unterschiedlichen Formen der Zusammenarbeit, wie flexible Arbeitszeiten bis hin zu flachen Hierarchien in Teams und agile Arbeitsmethoden, die da mit reinspielen in das Konzept.
Und hier sehen wir natürlich auch, dass sich so Themen wie Daten, Prozesse, Systeme und Menschen da miteinander vermengen. Weil was wir eben auch häufig haben, wenn der digitale Arbeitsplatz eben nicht wirklich ausgeprägt war, dann haben wir auch Brüche in der Arbeitsweise drin. Das heißt, wir hatten ein tolles System, einen tollen Prozess, wenn man jetzt im Office gearbeitet hat. Ja, wenn Sie das zu Hause mitnehmen wollen, dann machen Sie sich mal einen schönen Export in irgendeinen Dateiordner, in irgendeine Excel-Liste und das muss dann wieder zurückgefummelt werden. Das ist halt alles nicht, was die Leute glücklich macht. Das heißt eben auch hier ein bestimmtes Aufräumen der Informationssilos, die Prozesse vereinfachen. Das ist eben auch etwas, wo die Werkzeuge gezielt eingesetzt werden und New Work zu Good Work wird, weil es eben auch Spaß macht, da wirklich damit reinzugehen und ich kann mich auf meinen Teilaspekt konzentrieren, weil die Systeme eben helfen, das alles zusammenzuführen. Was auch ein ganz wesentlicher Teil ist in den Projekten und wo auch die Anbieter mitziehen, ist, ich muss den Anwender dort abholen, wo er steht. Das heißt, was ist seine Teilaufgabe, was ist die Art, wie er die Systeme bedienen möchte und so weiter. Ich brauche eine größere Flexibilität. Das sind angepasste Prozesse, das sind angepasste Oberflächen. Wir haben, was ein bisschen vom Begriff her schwierig ist, einfach immer stärker Apps. Apps bedeutet nicht, dass es jetzt nur auf dem Handy funktioniert, sondern eher so kleine Kacheln, kleine Anwendungsprogramme, die halt genau für dieses Thema zugeschnitten sind. Das heißt, ich bekomme nur die Fragen, die ich brauche. Ich muss nur die Daten eingeben, die direkt darauf einzahlen. Und das macht es einfacher, weil ich wegkomme von diesen großen, völlig überfrachteten Bildschirmmasken hin zu einer wirklichen Mitarbeiterunterstützung, dass ich durch die Prozesse geführt werde. Im Hintergrund wird das dann eben alles wieder zusammengebracht, regelbasiert durch bestimmte Workflow-Strukturen oder durch die KI. Vernetzung, Analyse und Automation, wo immer das möglich ist.
Das waren ja wirklich einige Themen für den Ausblick 2025. Wenn jetzt noch so ein abschließendes Fazit nötig wäre, Martin, was würdest du denn sagen?
Nun, die Rahmenbedingungen sind gerade wirklich alles andere als einfach. Aber auch jetzt generieren viele Unternehmen wirklich tolle Lösungen, tolle Abläufe, neue Ideen. Es ist vieles möglich. Lasst uns gemeinsam rangehen, da auch wirklich was zu bewegen. Entscheidend ist weiterhin, eine klare Vision, ein klares Zielbild zu haben, das zu konkretisieren, wirklich über Anwendungsfälle zu sprechen. Und dann hat man auch wirklich die Chance, ganz gezielt reinzugehen, Verbesserungen zu machen. Dabei muss man kritisch hinterfragen, was ist wirklich wichtig, was sollte man ändern, was kann man vielleicht weglassen und wo passen bestimmte Arbeitsweisen oder bestimmte Systeme einfach nicht mehr zu dem, wie heute die Realität aussieht, wie die Anforderungen sind. Es ist so viel möglich, es gibt so viele tolle Potenziale und die Mitarbeiter haben es auch wirklich verdient, durch gute Systeme, durch gute Daten unterstützt zu werden. Lassen Sie es uns angehen.
Vielen Dank für dieses Fazit. Sie, liebe Zuhörer, haben jetzt auch die Möglichkeit, sich schon zu unserem Webinar im Januar anzumelden. Denn da wird es explizit um die Trends gehen, die wir 2025 erwarten. Hier war das ja ein allgemeiner Ausblick, doch in diesem Webinar betrachten wir, welche Trends uns erwarten, was alles kommen kann, worauf wir uns freuen können. Und an meiner Stelle kann ich jetzt noch sagen, vielen Dank an alle meine Analysten, Kolleginnen und Kollegen für diese Zusammenfassung, für diesen Ausblick und natürlich auch, was uns mit KI und Digitalisierung erwartet. Natürlich gilt wie immer, wenn Sie Fragen haben zu diesen Themen, die wir in dem vorherigen Podcast und in diesem erwähnt haben, wenn Sie direkt eine Beratung wünschen oder wenn Sie ein Projekt haben, das Sie bald umsetzen möchten, können Sie uns jederzeit anschreiben über unsere Webseite und über LinkedIn. Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.